Ich freue mich, dass wir zusammen das hier zusammen auf der Bühne machen können. Ich habe gedacht, wir machen das heute mal ein bisschen anders. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Und dann wird das so ein Interview werden. Und du darfst uns ein paar Gedanken aus Gottes Wort zu Weihnachten mitgeben. Das Tolle ist, Kinder, wenn wir das machen, wann darf man schon mal eine Predigt unterbrechen? Und das darf ich heute machen, da freue ich mich drauf. Und ich werde dir ein paar Fragen stellen. Und irgendwie fühle ich mich wie Markus Lanz oder sowas im Fernsehen. Ja.
Oha.
Wir haben eben ein ganz tolles Anspiel gesehen. Und das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament und das ist wirklich real so passiert, Mirko. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass der ein oder andere Maria und die Krippe vermissen. Jetzt haben wir eine mitgebracht, dass es doch irgendwie doch so ein bisschen weihnachtlich wird. Warum? Warum vermissen wir die Krippe?
Ich vermute, weil sie nicht vorkam.
Ja.
Ich finde es trotzdem sehr cool, das, was wir gerade gesehen haben, weil das sozusagen die Vorgeschichte ist. Und das finde ich einfach mega faszinierend, dass Weihnachten, dieses Kind in der Krippe, nicht einfach plopp so passiert in der Geschichte irgendwann, sondern dass das über Jahrtausende im Grunde vorbereitet wird, angekündigt wird. Also dieses Weihnachtswunder, das Gott auf diese Erde kommt, das wird tatsächlich vorher angekündigt, hunderte, tausende Jahre vorher, einfach damit, wenn es dann passiert, es einfach glaubwürdiger ist.
Okay, also das heißt, wir schauen uns jetzt diese Vorgeschichte an, geht ja um eine alte Geschichte in Israel. Der ein oder andere, der jetzt hier ist, wird sich wahrscheinlich nicht so gut auskennen, du hast Theologie studiert. Kannst du uns das irgendwie vielleicht ein bisschen verständlicher machen?
Ich habe so ein bisschen überlegt, ne? Also das, was ich jetzt sage, ich bringe so einen kleinen Vergleich aus unserer heutigen Zeit. Ich sage das so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge und meine, nicht alles ist immer so 100% vergleichbar. Aber so vom Prinzip her könnte man sagen, stellen wir uns vor, Deutschland würde sich spalten. Ja, also 15 Bundesländer trennen sich von Baden-Württemberg und sagen, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Die haben ja sowieso eine eigene Sprache, brauchen wir nicht. Wir machen unser eigenes Ding und trennen uns von denen. Und bei dieser Trennung ist Württemberg noch so total fromm, ne? Ich sag mal, wie vor 200 Jahren. So jedes Dorf, eigene Kirche, die Leute kennen die Bibel fast auswendig. Und dann geht das aber über die Jahrhunderte verloren, ne? Also Württemberg ist abgespalten und dieser christliche Glaube geht verloren und der König von Württemberg, der folgt mittlerweile irgend so einem germanischen Runenglauben. Und aus irgendeinem Grund wollen aber die anderen 15 Bundesländer jetzt doch Württemberg wieder erobern, ja, wollen die Kontrolle über Porsche, Mercedes, Bosch, was weiß ich.
Mhm.
Und
wer will das
damit
nicht,
sie. Ne? Wer will das nicht? Und damit sie noch stärker sind, nehmen sie jetzt noch die Österreicher dazu, um irgendwie Württemberg wieder einzufangen. Und jetzt die spannende Frage, was macht Württemberg jetzt? Ja, Württemberg brauchen noch stärkeren Verbündeten. Und da gibt es im Osten so eine große Macht.
Polen?
Russland.
Oh.
Die, also, wie gesagt, das ist jetzt nur einfach mal so, als wäre es so, ne? So, Russland macht sich wirklich auf diesen Weg, die Weltherrschaft zu bekommen und greift von Osten her ein Land nach dem anderen an und verwüstet das wirklich, also auf die brutalste Art. Das waren damals die Assyrer, also darum geht es mir in diesem Vergleich. Die kamen von Osten her, wollten die Weltherrschaft. Und die Überlegung, jetzt springe ich wieder zurück in den Vergleich, die Überlegung der Württemberger ist jetzt, Mensch, wenn wir uns mit denen zusammentun, dann haben wir eine Chance gegen die 15 Bundesländer und gegen Österreich. Und okay, wenn die dann hier sind, weil die kommen ja sowieso und zerfetzen alles, und wenn die dann aber hier sind, dann sind die vielleicht doch zu uns etwas netter. Und da gibt's jetzt eben in Württemberg noch so einen sehr, sehr gläubigen Christen, ne, so wie früher, wie 200 Jahre vorher. Und der warnt den König vor einem Bündnis mit Russland in Anführungsstrichen. Ja, und der empfiehlt, dass man sich hinsetzt und endlich wieder zu diesem Christengott betet und ansonsten militärisch, politisch gar nichts macht. Einfach nichts. Nur beten. Hinsetzen, beten, abwarten und dann guck zu, wie Gott Württemberg rettet. Das war damals die Situation, nur die Länder waren halt andere.
Also du meinst, dass dieser eine Fromme in der Szene eben, der damals zum Abwarten und Beten aufgerufen hat, dieser Jesaja gewesen ist. Und der wird aber auch Prophet genannt. Wie könnte man das erklären? Was ist denn das?
Also ganz einfach gesagt, ist ein Prophet eine Person, mit der Gott wirklich redet, ihr Dinge zeigt, damit die Person, jetzt in dem Fall Jesaja, das dann eben den anderen Leuten weiter erzählt. Ja, mit den meisten Menschen redet Gott so nicht, hat es damals nicht gemacht, macht es auch heute nicht. Aber früher in der Zeit, als es eben die Bibel in dem Sinn ja auch noch gar nicht gab, da hat er das manchmal gemacht, vor allem wenn die Menschen Gott völlig vergessen haben. Und dann hat er so mit einer Person tatsächlich direkt geredet, hat ihr manchmal auch Dinge über die Zukunft gezeigt, was dann so passieren wird oder würde, wenn man nicht eben auf Gott hört oder sich nicht Gott wieder zuwendet. Und das hat die Person dann an die anderen weitergegeben, in dem Fall jetzt dieser Jesaja.
War bestimmt nicht einfach so ein Job, aber glaubst du denn wirklich, dass es das gibt, dass Gott direkt mit Menschen geredet hat?
Also prinzipiell und auf den Punkt gebracht würde ich sagen ja, weil die Frage aus meiner Sicht eher ist, warum nicht? Ja, Gott ist eine Person, okay. Er kann reden und dann macht das Sinn, dass er eine Person sich rauspickt, die tatsächlich auch noch nah an ihm dran ist, anders als die anderen, und ihr dann Dinge über die Zukunft zeigt. Und bei Jesaja waren das ja Jahrzehnte. Und das finde ich an sich sinnvoll, eine Person zu nehmen, wo du dann auch gucken kannst, Mensch, stimmt das eigentlich, trifft das eigentlich wirklich ein, was die Person sagt oder nicht. Und speziell bei Jesaja, da haben wir wirklich den Vorteil, dass er wirklich sehr, sehr viel weitergegeben hat an die Menschen. Und wir können das heute im Nachhinein sehen. Er hat ja nicht nur über die Geburt geredet, über dieses Kind, das kommt. Er hat auch darüber geredet, dass dieses Kind dann mal stirbt, und hat auch über den Tod von Jesus, sage ich jetzt einfach mal, schon Einzelheiten sagen können, wo wir heute zum einen wissen, er hat das nachweislich alles gesagt, bevor Jesus überhaupt auf dieser Welt war, und hat damit Dinge vorhergesagt, die einfach auch extrem unwahrscheinlich waren. Und von daher ist das für mich sehr, sehr glaubwürdig.
Aber bei dieser schwangeren Jungfrau verstehe ich was nicht. Jesaja kündigt sie dem König Ahas als Zeichen an. Aber Maria und Jesus, die kommen ja erst 700 Jahre später. Da ist Ahas längst tot. Und wie kann das für Ahas denn ein Zeichen sein? Das scheint erstmal nicht so sinnvoll, oder?
Also tatsächlich, da kann man drüber stolpern, auch wenn man das liest, dann in den entsprechenden Kapiteln, weil man denkt, es kann ja für Ahas nur ein Zeichen sein, wenn er das auch erlebt, und er erlebt es nicht. Aber wenn man das liest, zumindest so wie ich das lese und verstehe, ist dieses Zeichen zunächst daran gekoppelt, dass Ahas tatsächlich betet und abwartet und nichts tut. Und wenn er das macht, dann bekommt er dieses Zeichen. Und das macht er ja aber nicht. Er tut sich mit den Assyrern zusammen, mit all den Folgen, die wir dann in der letzten Szene gesehen haben. Das Volk gerät extrem unter Druck, in Abhängigkeit. Und von daher kommt dieses Zeichen erstmal nicht, weil er eben sich nicht auf diesen Deal sozusagen mit Gott einlässt. Und es bleibt dann über Jahrhunderte wirklich ein Hin und Her, dass es dem Volk immer schlecht geht, wenn es Gott vergisst. Manchmal haben sie dann angefangen, Gott wieder, also um Hilfe zu schreien, sich Gott wieder zuzuwenden. Und Gott hat auch geholfen. Und dann ging das wieder eine Zeit lang gut. Da war der Glaube wieder etwas höher im Kurs. Und dann haben sie halt irgendwann Gott wieder vergessen. Und dann ging es ihnen einfach wieder schlecht. Und das war so ein ewiges Hin und Her. Und dann kommt dieses Kind 700 Jahre später tatsächlich doch noch, um das ganze Problem tiefer zu lösen. Also sozusagen als so eine Meta-Lösung. Nicht die schnelle Lösung, um geschwind politisch zu helfen, sondern so eine große Lösung für dieses ganze Hin und Her.
Was meinst du, inwiefern eine tiefere Lösung? Was meinst du damit?
Dafür muss ich tatsächlich jetzt etwas ausholen. Ja? Gott benutzt ja das Wort Sünde. Und wir haben eben in dieser Szene gesehen, dass das Volk letztlich, vor allem der König, der hat damit angefangen, aber dann auch das Volk und die Leute, die haben Gott vergessen. Und im Grunde ist das etwas, was man als Sünde bezeichnen kann oder wofür dieser Begriff Sünde verwendet wird. Die Menschen vergessen Gott und vergessen, was er will und handeln dann auch entsprechend. Also es ist vor allem dieses Gott vergessen. Und das ist der Grund, letztlich dieses Gott vergessen ist der Grund, der zu all diesen Kriegen letztendlich führt und letztlich auch dazu führt, dass wir sterben, dass wir sterblich sind. Ja, Gott hat eine sehr, sehr gute Welt geschaffen und wir Menschen leben aber nicht sehr, sehr gut. Also ich zumindest nicht und du auch nicht. Ich kenne dich gut.
Ich dich auch.
Und genau, deswegen würdest du auch bestätigen, dass ich nicht sehr, sehr gut bin. Ja, völlig zu Recht. Und deshalb verdienen wir es einfach nicht, hier auf dieser sehr, sehr guten Welt dauerhaft zu leben. Ja, und jetzt ist unser irdisches Sterben das eine. Das ist ja tatsächlich gar nicht immer so schlimm. Also manchmal ist es wirklich schlimm, aber es gibt auch Szenarien, wo wir eher sagen, das war jetzt eine Erlösung oder so. Ja, entweder für die Person selber oder für die Menschen drumherum oder wie auch immer. Aber dieses irdische Sterben, das ist das eine. Was viel schlimmer ist, ist, wir sterben zwar körperlich, aber mein Ich, meine Seele, mein Wesen, mein Denken und Fühlen, meine Persönlichkeit, die lebt ja weiter und dann aber von Gott getrennt. Ja, weil ich nicht sehr, sehr gut bin, bin ich nach meinem Tod von Gott und von allem Guten getrennt. Und das ist das, was wir Menschen verdienen. Das ist etwas, was Gott formuliert.
Und jetzt haben wir von dieser Jungfrau gehört, die schwanger werden soll. Was hat das damit zu tun?
Genau, das
ist alles so theologisch, aber ja. Dafür haben wir dich ja.
Also ich sag mal, Theologie ist der Grund für Weihnachten.
Amen.
Von daher, da steht tatsächlich Theologie dahinter. Ne? Also ich habe ja eben gesagt, Gott schafft so eine Meta-Lösung oder so eine Master-Lösung. Ja? Also Gott hat ja einen Sohn im Himmel, der ist tatsächlich älter als das Universum. Und die beiden überlegen sich jetzt im Himmel eben so einen Rettungsplan, so einen Master-Rettungsplan, der uns helfen soll, weil wir ihn eben immer wieder vergessen und von daher nicht mit ihm zusammen sein können, auch nach unserem Tod. Und das wollen die ja aber gar nicht. Wir sind ja eigentlich geschaffen, um mit Gott zusammen zu sein. Und jetzt passt das aber alles nicht mehr, weil wir sind, die wir sind. Und deshalb verzichtet der Sohn von Gott auf all seine himmlischen Errungenschaften, die er im Himmel hat und wird tatsächlich ein Mensch, und zwar so richtig von Anfang an. Ne? Gott schafft einen Menschen klitzeklitzeklein in der Maria, ja, genau, im Bauch von Maria, die er eben schwanger macht und dann kommt er zur Welt und er lebt ein komplettes irdisches Leben als Mensch. Ja, und dann, grob mit 33, davon geht man heute aus, stirbt er tatsächlich auch. Ja, er lebt an sich ein sehr, sehr gutes Leben, im Gegensatz zu mir und dir, lebt er ein sehr, sehr gutes Leben und hat es eigentlich nicht verdient, sterblich zu sein und zu sterben und von Gott getrennt zu sein und nimmt aber genau das, also stimmt dem zu, dass er diesen Weg geht und geht diesen Weg und sagt letztlich, ich mache das für dich und er macht das für mich. Ja, und übernimmt diesen Tod, die Konsequenz meines Handelns, die ich eigentlich verdient habe, die nimmt er auf sich und nimmt sie mir damit ab. Jesaja sagt ja tatsächlich auch, habe ich vorhin gesagt, Einzelheiten über den Tod von Jesus. Und an einer Stelle sagt Jesaja, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Ja, wenn wir einsehen und vor Gott zugeben, dass wir für unsere Sünde diesen Tod und diese Trennung verdienen, dann dürfen wir in dem Moment wissen und in Anspruch nehmen, dass Jesus den auf sich genommen hat. Und dann ist diese Strafe ist dann beglichen und Gott kann uns nach unserem Tod tatsächlich zu sich holen. Deswegen haben wir eben gehört, dieses Kind ist das Licht. Ja, das Kind ist der Retter für uns.
Es ist jetzt alles so theologisch, das ist richtig, ne? Das ist die Lehre über Gott, aber was bedeutet das für uns praktisch? Weil wir wollen über Weihnachten nachdenken, welche Bedeutung hat das für mich, für uns? Ganz praktisch.
Also ganz praktisch heißt das, dass es was viel Wichtigeres gibt als eine gefüllte Gans und Geschenke und was wir sonst noch so mit Weihnachten verbinden. Wirklich Weihnachten in Gottes Sinn ist dann oder wäre dann, wenn wir so eine ganz, ganz große Hürde nehmen. Also ich glaube, eine der größten Hürden, aus meiner Sicht zumindest, für uns Menschen ist, dass wir irgendwie überzeugt sind, dass wir gut sind. Wir sind doch eigentlich gut. Aber wenn ich jetzt mich selber angucke und irgendwie am Ende des Tages glaube ich, ich bin da glaube ich so ganz durchschnittlich. Ich bin nicht viel schlechter als meine Mitmenschen und ich bin aber auch nicht viel besser als die. Und wenn ich jetzt mich angucke, dann merke ich zum Beispiel, niemand musste mir beibringen, wie ich mich schlecht verhalte. Ne? Niemand ist zu mir gekommen und hat gesagt, komm, ich zeig dir mal, wie man das Böse macht. Aber meine Eltern haben sich viel Mühe gegeben, mir zu zeigen, wie ich es gut mache und wie ich lieb bin. Und was sagt das über meinen Zustand, wenn man mir beibringen muss, wie ich mich gut verhalte, aber mir nicht beibringen muss, wie ich mich schlecht verhalte? Ja, und ich merke bei mir, das Leid der meisten Mitmenschen schiebe ich beiseite. Das will ich gar nicht wissen. Ich will das nicht hören. Ich will das nicht sehen. Ja, ich versuche das von mir wegzuhalten und ich sehe immer wieder in den Nachrichten, dass wir Menschen zu unseren Artgenossen schlimmer sind als Tiere und das trotz unserer Vernunft, man sollte ja meinen, dass unsere Vernunft uns dazu bringt, irgendwie noch besser zu sein und vielleicht bin ich in einem kleinen Inner Circle, ne, so im innersten Familienbereich, da bin ich vielleicht gut oder nett. Aber auch vor allem dann, wenn die anderen zu mir gut oder nett sind. Ne? Und wenn du mich dann mal schlecht behandelst, dann wirst du mich aber kennenlernen. Ne? So formulieren wir das so gerne. Ja, was lernst du denn dann kennen? Ja, wer ich wirklich bin und was dann rauskommt. Und von daher, aus meiner Sicht ist es offensichtlich, wir sind nicht gut. Und das muss ich mir eingestehen. Und ja, an Weihnachten will ich eigentlich was anderes hören und andere Dinge machen, aber das ist der Grund, warum es Weihnachten gibt. Ich bin nicht gut. Ich brauche Vergebung für meine Schuld. Ich bin in Gottes Augen ein Sünder. Und das Gute ist aber, es ist so einfach, das loszuwerden. Ja, ich kann das einfach vor Gott zugeben, vor Jesus zugeben. Der ist ja nicht tot geblieben, der ist auferstanden, ist wieder im Himmel. Und ich kann mit ihm reden und kann ihm das sagen, dass ich das erkannt habe, wo ich wieder Dinge falsch gemacht habe und dass mir das leid tut und dass ich froh bin, dass Jesus die Konsequenz dafür auf sich genommen hat. Mehr ist es nicht. Ja, das ist sehr einfach. Und dann, weil du hast immer so gesagt, das ist so theologisch, das ist jetzt auch wieder theologisch. Und dann können aus dieser Beziehung, die ich zu Gott habe, ne, weil ich mal auf einer grundsätzlichen Ebene meine Beziehung zu Gott geklärt habe und weiß, ich krieg Vergebung und ich kann mit ihm reden, passieren dann im Alltag auf einmal richtig schöne Dinge. Also wenn ich das noch erzählen kann und dann hör mal auf mit dem Interview. letzte Woche Montag war echt so ein Tag, da hatte ich richtig Chaos, hatte mega Stress, weil ich noch viele Sachen vorbereiten musste, mir überlegen musste, wie machen wir das hier, das Heiligabend, du und ich auf der Bühne.
Habe ich dir eingebrockt, ja.
Will ich das überhaupt mit dir machen oder ist es ohne dich einfacher? Oder
das vor Weihnachten.
Und so, also es kommt jetzt etwas humoristisch rüber. Ich habe wirklich Beklemmungen gehabt innerlich und bin hier eine Stunde durch Kirchheim gelaufen und habe irgendwie versucht, mit Gott darüber zu reden und das zu fassen zu kriegen. Und dann hat sich noch jemand bei mir gemeldet, völlig zu Recht, der ist wahrscheinlich auch heute Abend da, also du musst kein schlechtes Gewissen haben, Markus. Der hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, du Mirko, ich habe dir vor langer Zeit mal was geliehen, das hätte ich gerne zurück irgendwann mal. Oh, oh. Und es durchzuckte mich siedend heiß, weil ich war blank. Und ich musste spontan zurückschreiben, du, ehrlich gesagt, ich kann noch mal gucken, aber seit ich hier im neuen Büro bin, habe ich das nicht mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht muss ich dir ein neues kaufen. Und es war einfach, ich ärgere mich dann wahnsinnig über mich selber auch. Und ich habe echt Chaos gehabt in Gedanken und habe dann angefangen, mit Jesus darüber zu reden und erst mal zu gucken, Mensch, was ist denn jetzt so eigentlich das Problem? Was stresst mich jetzt so und warum habe ich diese Unruhe? Und irgendwann hat sich so dieser Gedanke in mir verfestigt und ich habe gemerkt, wie so der Frieden einzog. So, Mirko, du musst immer nur eine Sache machen. Also du kannst ja auch gar nicht mehr. Aber nur eine Sache. Ja, und mach die, such dir raus, welche. Und dann mach die. Und wenn du damit fertig bist, mach die nächste. Alles gut. Du musst nur eine Sache machen. Ja. Und ich habe gemerkt, wie so einfach Frieden, dadurch, dass ich da mit Jesus drüber geredet habe, dieser Frieden kam. Und dann habe ich mich irgendwann bereit gefühlt fürs Büro und bin dann dahin und habe gesagt, okay, dann mache ich jetzt die eine Sache, setze mich an den Schreibtisch. Und dann kam so dieser Gedanke, Mensch, dann kann ich doch geschwind vorher gucken, ob ich noch das von Markus finde. Und dann, ja, dann fällt tatsächlich ungelogen, mein Blick fällt in mein Regal und ich sehe da so eine graue Tasche. Und eigentlich habe ich ein ganz anderes Bild vor Augen gehabt, was ich suche, aber ich sehe diese graue Tasche und ich wusste in dem Moment, da ist es drin.
Okay.
Und ich gucke da rein und da war es drin. Also ich hoffe zumindest, Markus, du kannst nachher gucken, ob es wirklich ist. Aber ich glaube schon, also das müsste sein. Und ich finde das einfach so cool, wie aus diesem Frieden, aus dieser geklärten Beziehung mit Jesus, ja, dann auch im Alltag ich immer wieder merke, wie er in mein Chaos dann Ordnung bringt und mir hilft. Jetzt in dem Fall hat sich es natürlich super aufgelöst. Das erlebe ich auch nicht immer so, dass dann sich alles auflöst. Aber doch diese Ruhe, dieser Frieden, trotz vielleicht des Chaos, das dann manchmal bleibt. Das erlebe ich schon immer wieder. Und das ist am Ende in solchen Situationen auch so viel mehr wert als irgendwelche Geschenke oder so ein toller Braten oder sowas. Also ist auch nett, nehme ich auch alles mit. Aber so ein wirklicher Frieden im Herzen, der so aus dem Frieden und aus der Verbindung mit Gott heraus entsteht, den finde ich mega cool. Und das ist für mich Weihnachten, ne?
Das ist Weihnachten dann doch mehr.
Ja.
Das hört sich echt nach Weihnachten an. Also viel mehr als Deko, Besinnlichkeit und Geschenke.
Ja.
Mirko, ich danke dir für deine Gedanken und auch deine persönlichen Erfahrungen mit Gott. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir ehrlich werden auch voneinander. Danke, dass du die geteilt hast. Und ich glaube, wir sollten das mal öfter machen. So. Aber jetzt möchte ich gerne zum Abschluss dieses Gesprächs, dieses Interviews, möchte ich gerne noch ein Gebet sprechen. Und möchte somit diese Predigt beenden. Himmlischer Vater, hab du herzlichen Dank, dass du das Licht bist in unserer Zeit, dass du uns Orientierung und Hoffnung gibst, dass du Mensch geworden bist, um uns zu retten und dass Weihnachten mit dir zu tun hat. Lass uns verstehen, was es wirklich heißt, dass du unsere Rettung sein willst in einer Welt, die voller Sorgen, Ängste und Nöte ist. Wir wollen dich bitten, dass du uns diese Tage wirklich wichtig wirst und dass wir echte Weihnachtsfreude spüren können, weil du da bist. Da bitte ich dich, dass du unsere Familien segnest. Wenn wir zusammen sind, schenk uns Frieden und Einheit. Segne auch die, die vielleicht arbeiten müssen, die krank sind, die alleine sind, begegne auch ihnen. Und dann öffne uns das Herz für dich. Habt ihr herzlichen Dank dafür. Amen.